Cashflow, ein Podcast über Geld und Politik mit Daniel Bayers.
Herzlich willkommen zu Cashflow, dem Podcast über Geld und Politik. Mein Name ist Daniel Bayers und ich bin Finanzminister von Baden-Württemberg. Heute geht es nicht um Geld, es geht vielleicht ein bisschen um Politik, es geht vor allem aber um die Frage, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander umgehen wollen. Und da werfe ich kurz einen Blick zurück vor ziemlich genau einem Jahr, nämlich Bilder, die uns heute noch immer fassungslos machen von einem Musikfestival, wo gerade eben noch Menschen fröhlich getanzt und gefeiert haben. Und auf einmal liegen dort überall Leichen, Autos stehen kreuz und quer auf der Straße, Türen sind aufgerissen. Ich habe Bilder von einem Kibbutz im Kopf, die Häuser verwüstet lassen und auch hier liegen überall Leichen. Und es ist wirklich ein Grauen, das einfach kaum in Worte zu fassen ist. Ich rede über den 7. Oktober, der Tag, an dem die Terrororganisation Hamas Israel überfallen hat, brutale Massaker in Kibbuzen verübt hat und auf einem Musikfestival. Damals sind 139 Menschen getötet worden. Die Hamas hat 200 Menschen in den Gazastreifen entführt. Etwa 100 von ihnen sind immer noch in den Händen der Terroristen. Ein anderer Teil konnte befreit werden. Befreit werden allerdings sind viele auch tot. Und der 7. Oktober, das war der größte Massenmord an Juden seit dem Holocaust. Und wir nehmen diese Folge heute am 4. Oktober auf und in wenigen Tagen jährt sich der Angriff der Hamas zum ersten Mal. Und das ist ein Anlass für ja diese Sonderfolge, für die ich einen ganz besonderen Gast begrüßen darf. Er ist Jurist, Publizist, Philosoph, Moderator und vor allem ist er einer der prominentesten Stimmen der jüdischen Gemeinde bei uns in Deutschland. Herzlich willkommen, Dr. Michel Friedmann. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Guten Tag.
Herr Friedmann, das Wort Zäsur, das wird ja oft bemüht. Inwiefern war für Sie dieser 7. Oktober eine Zäsur? Und ist es eine Zäsur vor allem für die Menschen in Israel oder ist es eine Zäsur für Jüdinnen und Juden weltweit? Wie schauen Sie ein Jahr danach auf den 7. Oktober?
Es ist eine Zäsur in der Frage der Menschlichkeit. Und somit betrifft es alle Menschen. Denn an diesem Tag zeigt sich das hässliche, das grässliche, das blutige Gesicht von Terrorismus, von Menschenhass, von Barbarei, Menschenverachtung. Terroristen greifen in einer bestialischen Art und Weise Menschen an. Das Ob des Terrorismus, nämlich des Tötens, war an diesem Tag nicht außerordentlicher, als wenn Terroristen sonst zuschlagen. Aber das Wie, das war so außerordentlich wie selten zuvor. Es wurden Kinder verbrannt, es wurden tote Frauen vergewaltigt, es wurden Menschen barbarisch getötet und es wurde mit Hilfe der sozialen Medien ein Zusammenschnitt gemacht, der an Brutalität kaum wiederholbar ist und dem dann Millionen Menschen jubelnd zugeschaut haben und zugestimmt haben. Für das jüdische Volk war es, wie Sie eben sagten, der brutalste und größte Angriff seit der Shoah auf jüdisches menschliches Leben. Und für mich als jüdischer Mensch in der Bundesrepublik war es, als kaum einige Sekunden diese Bilder in sozialen Medien zu sehen war, eigentlich eine große Erwartung, dass es zu einer Empathie in der Gesellschaft für die Opfer kommt, für Opfer von Terroristen. Es ist egal, ob es Israelis sind oder wer auch immer. Aber die ersten Reaktionen, die wir dann sehen konnten, waren aus Berlin, wo gefeiert wurde, gejubelt wurde und tot den Juden geschrien wurde. Nicht tot den Israelis, was schon schlimm genug wäre. Nein, in Berlin war es dann tot den Juden. Und es wurden jüdische Häuser markiert. Es wurde am Abend dann eine Synagoge angegriffen. Und damit wird ein Thema, das einerseits die gesamte Menschlichkeit trifft, andererseits direkt israelische Staatsbürger trifft, zu einem deutschen Thema und zu einem Thema des Judenhasses in unserem Land, in diesem Fall von radikalisierten Muslimen, von Extremisten und Islamisten, Und das, was ich erwartet hatte, nämlich die Empathie, die Solidarität, war auch in den nächsten Tagen in der Breite der Bevölkerung, mit vielen Ausnahmen, eben nicht wiederzufinden. Und seitdem erleben wir als jüdische Deutsche eine doppelte Trauer, Enttäuschung, aber auch Verzweiflung. Erstens, dass jüdische Menschen, ob mit israelischem Pass oder nicht, immer noch ermordet werden, getötet werden, von Terroristen aufgesucht werden. Aber zweitens, wenn wir jüdische Deutsche sind, wenn der Angriff also in Deutschland ein antisemitischer ist, wo ist die Gegenreaktion der Demokraten und Demokratinnen? Nicht, weil ich jüdischer Mensch bin, sondern schlicht und einfach, weil ich Mensch bin, der jüdisch ist.
Es war ja so, dass nach dem 7. Oktober es eine unheimlich auch große Geschlossenheit gab, gerade der demokratischen Parteien im Deutschen Bundestag, in den Landtagen. Es gab Resolutionen, es gab Erklärungen, es gab sehr viel Solidarität. Aber wenn man dann einen Blick auf die Straße geschaut hat, gerade nachdem auch Israel natürlich sich gewehrt hat, um die Geiseln zu befreien, in den Gazastreifen einmarschiert ist, ist das schon deutlich stiller geworden. Und ich habe gelesen, dass der Chefredakteur der Jüdischen Allgemeinen in der jüngsten Ausgabe der Zeit über Juden in Deutschland geschrieben hat, wir sind wieder allein. Teilen Sie das? Empfinden Sie das auch so?
Ich würde gerne Ihre Erzählung etwas kommentieren. Ja, es gab vom offiziellen Deutschland alle offiziellen Erklärungen, an die man, seit ich jedenfalls 50 Jahre gewöhnt bin, während den Anfängen. Seit 50 Jahren höre ich das, wenn Juden und jüdische Institutionen angegriffen werden. Erstens sind wir mittendrin und zweitens hätte man während den Anfängen nicht nur als Sonntagsrede formuliert, dann wären wir doch bestimmt nicht dort, wo wir heute sind, nämlich mit einem eklatanten, wachsenden und schamlosen Judenhass in unserem Land. Denn wir wollen bei diesem Thema doch nochmal differenzieren. Es geht um den Staat Israel und es geht um deutsche Staatsbürger, nicht um israelische Staatsbürger. Ich bin jedenfalls ein deutscher Staatsbürger. Das Wort nie wieder kann ich nie wieder hören. Und der Slogan nie wieder jetzt, der plötzlich erschien, ist auch von der Logik falsch. Es ist ja gerade wieder jetzt. Was ich damit andeuten will, ist, diese Willenserklärung, diese Solidaritätserklärungen haben in den letzten halben Jahrhundert nicht dazu geführt, dass der Kampf gegen den Judenhass strafrechtlich, gesellschaftspolitisch, bildungspolitisch, sozialpolitisch wirklich aufgenommen worden wäre. Das gilt sowohl für die deutsche Bevölkerung an sich und zwei Generationen mittlerweile nach der Shoah. Das gilt für einen Teil der eingewanderten Gesellschaft. Und es gilt aber auch vor allen Dingen für die Frage, die wir ja nun doch im Grundgesetz formuliert haben, die Würde des Menschen ist unantastbar. Die Würde jüdischer Menschen in Deutschland ist antastbar, wird angetastet und das seit Jahrzehnten. Der zweite Punkt. In der Tat war die Solidarität der breiten Bevölkerung, noch einmal mit vielen Ausnahmen, deprimierend. Die große Demonstration 2 Wochen danach, organisiert immerhin von den Parteien, den Gewerkschaften, den Arbeitgeberverbänden, den Religionsgemeinschaften, da waren 13.000 Deutsche dabei. 13.000 Menschen sind gekommen an den Brandenburger Tor und das war ein Offenbarungseid. Seitdem ist auch nicht mehr sehr viel passiert. Und Ihr dritter Punkt, Israel hat völkerrechtlich das Recht, sich zu verteidigen, nachdem die Hamas angegriffen hat. Übrigens genauso wie jetzt im Libanon. Die deutschen Medien berichten darüber sehr wenig, aber lassen Sie uns das kurz erwähnen. Jeden Tag, und das seit Jahren, werden von der Hisbollah, auch eine Terrororganisation, die den Libanon besetzt, Raketen auf den Norden Israels geschossen. Über 60.000 Bürger und Bürgerinnen mussten ihre Orte, ihr Zuhause verlassen. Und jetzt hat Israel sich verteidigt und hat der Hisbollah die rote Karte gezeigt. Aber sowohl bei der Hamas als auch bei der Hisbollah, und darum geht es letztendlich geostrategisch im Nahen Osten und auch für uns in Deutschland und der freien Welt, geht es um den Iran. Denn aus dem Iran werden diese zwei Terrororganisationen finanziert, besteuert militarisiert. Und jetzt, wo Israel, ich würde schon sagen, für die gesamte freie westliche Welt, diese zwei Organisationen destabilisiert, jedenfalls für Jahre, nicht mehr stark machen ließ, sehen wir ja, der Iran zeigt seine wahre Fratze und greift zum ersten Mal Israel direkt an, völkerrechtswidrig. Und ich will das alles nur sagen, weil vielleicht muss ich es hinzufügen, ich bin ein Gegner der Regierung Netanjahu aus innenpolitischen Gründen. Ich bin gegen die Siedlungspolitik, aber ich bin absolut dafür, dass ein Land wie Israel sich genauso völkerrechtsmäßig wehren kann, wenn es angegriffen wird, wie die Ukraine und jedes andere Land auch.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass Sie nochmal darauf hinweisen, was ist die legitime Reaktion und die Möglichkeit, sich zu verteidigen als Land, egal ob Israel oder jedes andere Land dieser Welt. Und wie bewertet man eine Regierung, aus welchen Gründen auch immer? Schon diese Differenzierung fällt ja einigen schwer. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass Sie das nochmal ansprechen. Und ich würde gerne am Ende des Gesprächs auch nochmal kurz auf die aktuelle, ja, politische, geopolitische, kriegerische Situation zu sprechen kommen, will aber nochmal kurz einen Blick auf die Debatte auch ein Jahr nach dem 7. Oktober werfen, weil Sie haben uns ja gerade eben, ich sage jetzt mal uns stellvertretend, auch ins Gewissen geredet. Sie waren von der Reaktion enttäuscht, aber es hat Sie irgendwie nicht überrascht. Das sind Rituale, die hören Sie seit 50 Jahren. So habe ich das jetzt für mich eben von Ihnen verstanden. Und die Frage, die ich mir stelle, woher rührt das eigentlich? Denn es war schon so, das möchte ich in aller Offenheit sagen. Ich habe zum Beispiel auch mich mit jüdischen Mitarbeitern bei mir im Ministerium damals nach dem 7. Oktober unterhalten. Ich habe jüdische Studierende, die sich organisieren in Baden-Württemberg, ins Ministerium eingeladen, um mich mit denen auszutauschen. Und das waren Sätze, die ich in der Form, auch in der Brutalität, so im unmittelbaren Gespräch noch nicht gehört habe. Nämlich so Sätze wie: Ich weiß gar nicht, ob ich mich noch auf die Straße trauen soll, von Kippa öffentlich tragen, ganz zu schweigen. Ich weiß auch gar nicht, ob Deutschland eigentlich noch das Land meiner Zukunft sein soll. Und ich stelle mir auch selbstkritisch die Frage: Sind das Sätze, die ich zum ersten Mal in der Vehemenz höre, weil ich zum ersten Mal genauer hingehört habe, weil ich davor etwas vielleicht naiv war, nicht genau hingehört habe? Oder hat das schon noch mal eine neue Qualität? Da frage ich Sie, Sie ja schon offenbar sagen, das ist schon sehr, sehr lange so der Fall. Ja, ihr hört halt nicht hin. Wie schauen Sie da drauf und warum ist das so, der Umstand, wie Sie ihn beschreiben, schonungslos?
Ich danke Ihnen für diese Frage und würde sehr gerne dieses Ihr und Wir zusammenführen. Solange der Judenhass und der Antisemitismus als das Problem der Juden angesehen wird, gibt es ein großes Missverständnis. Juden sind keine Antisemiten und Juden sind nicht dafür da und sind auch nicht verantwortlich, dass es Antisemitismus gibt. An dieser Frage stellt sich ja bereits eine pädagogische Seite, die wieder die Bundesrepublik Deutschland gibt. Man kann das Dritte Reich nicht nur verstehen, wenn man die Opfer empathisch zur Kenntnis nimmt, sondern man hätte mit den Eltern und Großeltern reden müssen, wie entstand das eigentlich und was hast du getan? Das ist in Deutschland unterdrückt worden, übrigens auch in den demokratischen Parteien unterdrückt worden. Ich möchte daran erinnern, dass im Jahr 2022 zum ersten Mal eine Bundesregierung überhaupt ausdrückt, der Rechtsextremismus ist die größte Gefahr für die Demokratie. Davor wurde Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus verharmlost, verdrängt, zu Einzeltäterfragen erklärt, obwohl es ihn immer gab, auch in seiner Gewalttätigkeit. Ich brauche nur zu erwähnen NSU, ich brauche nur zu erwähnen Oktoberfest, ich brauche nur zu erwähnen Halle, Hanau, all diese Beispiele kennen wir. Ich brauche auch zu erwähnen Walter Lübcke, ein führender Politiker, der ermordet wurde. Ich brauche vieles gar nicht zu erwähnen, weil wir, sobald wir nachdenken, wissen, wie der Rechtsextremismus wirkt. Das Zweite, das Thema Nahe Osten und Israel war immer ein Thema des Linksextremismus. Es war immer die Debatte darüber, Israel sei kolonial, postkolonial, was lächerlich ist, weil Israel Ende der 1950er erst gegründet wurde. Da war der Kolonialismus schon eigentlich wieder am Ende. Es sei ein imperialistisches Land, es sei ein Land, das eigentlich mit Amerika eine Dependance im Nahen Osten habe. Und all das sind so Bilder, die in dem Linksextremismus sehr stark verankert waren und da schon der Antizionismus als Antisemitismus immer wieder wahrgenommen wurde. Hinzu kommt eine dritte Bedrohung, die größer geworden ist, nicht nur für die jüdische Gemeinschaft, sondern für die Demokratie in unserem Land. Und das sind radikalisierte Muslime, die dem Islamismus näher kommen, vorwiegend aber auch durch die sozialen Medien radikalisiert, aber nicht nur, sondern auch in Moscheen in Deutschland, wo wir in der Tat wegschauen, immer noch wegschauen. Und ein Teil, das ist aber auch nur ein Teil von Eingewanderten aus den arabischen Ländern. Und hier reagieren wir seit Jahren, Jahrzehnten so wie gar nicht. Strafrechtlich passiert kaum etwas. Ich sage es nochmal, bildungspolitisch kaum etwas. Da geht es ja auch nicht nur darum zu erzählen, was der Holocaust war. Übrigens, wir behaupten, das tun wir übrigens Lehren. 40% der jungen Menschen unter 20 wissen nicht einmal, was Auschwitz ist. Wir haben am 27. Januar nächsten Jahres 80 Jahre Befreiung von Auschwitz. Also wenn Jugendliche nicht mal mehr wissen, um was es geht in der Vergangenheit, wie sollen sie daraus lernen können?
Und Sie reden jetzt über Jugendliche in der Breite, also gesamthaft.
In aller Breite. Jugendliche, die durch unser Bildungssystem gehen. Und letztendlich ist ja hinter all dem, das will ich immer sagen, weil das mein Engagement ist. Natürlich ist mein Engagement auch gekoppelt an meine jüdischen Identität. Aber worum es mir geht, ist, dass wie George Taborius uns gesagt hat, ich meine, diese wunderbare Aufklärung, der Humanismus, die Menschenrechte, es geht darum, dass jeder in unserem Land jemand ist. Das ist unser Grundversprechen. Und es gibt mittlerweile auch eine Partei, die sagt, einige sind niemand. Und wir bestimmen, wer niemand ist und wie man zu niemand wird. Diese Partei beispielsweise liegt mittlerweile bei 30% Gewählten in drei Bundesländern, gerade in den letzten Wochen. Und unsere Jugend gibt dieser Partei die meisten Stimmen. Zudem haben wir auch auf Bundesebene eine wiederholte Partei, die dieselbe ist, nämlich eine Partei des Hasses, aber in Wirklichkeit nationalistisch und antidemokratisch. Das verändert die Gesellschaft strukturell. Und darum geht es. Ich glaube, dass das, was Sie von den jungen Menschen erzählt haben, etwas mit strukturellen Realitäten zu tun hat. Wenn eine antisemitische Partei, eine rassistische, eine antidemokratische Partei strukturell im politischen Betrieb Macht bekommt, dann muss sie noch erst gar nicht in der Regierung sein, dann verändert sich das gesamte Lebensgefühl für alle die, die als Demokraten brennen, aber für die Minderheiten, die wissen, dass sie dann noch angegriffener sein können. Wir sehen aber auch gleichzeitig, dass die Menschen, die für die Demokratie werben, eben nicht brennen, sondern dass sie entweder gelangweilt sind, gleichgültig sind, dekadent sind und von den 70%, von denen wir immer sprechen, wahrscheinlich nur ein Teil wirklich für diese Demokratie kämpft, aber auch sie kämpft nicht laut genug. Das alles hat auch mit dem 7. Oktober zu tun, auch mit dem Judenhass. Aber wenn in Deutschland die Demokratie funktioniert, ist jüdisches Leben sicher. Und wenn sie nicht mehr funktioniert, dann ist nicht nur jüdisches Leben nicht mehr sicher.
Herr Friedmann, Sie sprechen über strukturellen Antisemitismus, Sie sprechen darüber, was bei jungen Menschen los ist. Sie haben ja auch versucht darzustellen, wie sich Antisemitismus in den unterschiedlichen Milieus darstellt.
Über Entschuldigen Sie, wenn ich das unterbreche. Jüdische Jugendliche haben ja von dem Antisemitismusbeauftragten der deutschen Bundesregierung, Felix Klein, vor Jahren überhaupt jüdische Menschen gesagt bekommen, jüdisches Leben sichtbar ist nicht mehr überall und zu jeder Zeit in Deutschland sicher. Nach dem 7. Oktober gibt es Pöbeleien, Angriffe auf Jugendliche. Jüdische Studenten und Studentinnen haben in Berlin eine alltägliche Gewalt erfahren. Eine Präsidentin einer Universität in Berlin, die man damals das Fehlverhalten vorgeworfen hat, ist immer noch Präsidentin. Was ich also damit sagen will, junge Menschen haben Neben dem, was Menschen alle wollen, nämlich Lebensqualität, ist ja schon schwer genug zu studieren, als pubertierende Klerasil für die Pickel zu benutzen, die erste Liebe, der erste Job, das alles ist ja für jeden Menschen schon schwer genug. Aber wenn man permanent die Angst, die Gefahr, die Ausgrenzung auch noch miterleben muss, dann ist jüdisches Leben und zwar nicht subjektiv, sondern anscheinend auch von Mitgliedern, die für die Bundesregierung sprechen, nicht mehr sicher. Und ein nicht sicheres Leben kann kein gutes sein.
Ich habe den Satz von Igor Levit aus dem letzten Jahr in Erinnerung, der, weiß nicht, ob er geschrieben, gesagt, aber zumindest getwittert hat, dort habe ich es gelesen, es ist gerade keine einfache Zeit, Jude in Deutschland zu sein. Und der Satz hat es natürlich schon ordentlich in sich. Das ist ja genau das, was Sie beschreiben. Ich will vielleicht da nochmal ansetzen, weil Sie das gesagt haben. Ich fand dieses auffällige Schweigen auch in gewissen Milieus, wo man schnell dahin kommen muss, dass er ja offenbar mit unterschiedlichen Maßstäben auch gemessen wird, einfach auffällig war. Wir haben das in linken Communities gesehen. Es gibt, sage ich Ihnen als großer Hip-Hop-Fan, eine ja dezidiert linke Rap-Gruppe, die Antilopen-Gang, die genau dieses Thema aufgespießt hat. Und eine Line aus einem ihrer Lieder lautet da: Ich wollte ja zur Antifa-Demo gegen Judenhass, aber es gab keine in Berlin. Gute Nacht. Ja, das ist ja, glaube ich, genau der Punkt, den wir an der Stelle beobachten können. Und Sie haben selbstverständlich, und ich glaube, da gehört auch eine schonungslose Debatte mit dazu, die ja auch geführt wird. Aber wir müssen sie eben auch konsequent zu Ende führen. Das, was wir in gewissen muslimischen Milieus sehen und beobachten. Und jetzt lassen wir mal diese ganzen Milieustrukturen beiseite. Was mir immer wieder auffällt, ist, eigentlich geht es ja um sehr, ich will sagen, sehr einfache Dinge, nämlich Empathie zu haben mit dem Leid von Menschen, die beispielsweise einfach nicht mehr sicher sind. Und dass uns das so schwer fällt, das ist das, was mich wundert. Marcel Reif hat das ja in einer bemerkenswerten Rede im Deutschen Bundestag gesagt, nämlich sei ein Mensch, und hat dort seinen Vater zitiert, sei ein Mensch. Und genau das fällt uns ja schwer. Und ich suche natürlich auch die positiven Beispiele. Ich will mit Ihnen eine Erfahrung teilen aus meiner Kindheit. Meine Mutter ist Katholikin, mein Vater kommt aus der Türkei, ist Muslim, und ich erinnere mich an den damals schlimmen Anschlag in Solingen, wo 5 türkische Mitbürger ums Leben gekommen sind. Ich war da vielleicht ungefähr 10 Jahre alt, und ich weiß, wie wir dort vor dem Fernseher als Familie gesessen haben, die Nachrichten beobachtet haben und uns allen das sehr nahe ging. Ich weiß noch genau, wie meine Mutter da zu Tränen gerührt war, und als deutsch-türkische Familie stellt man sich erstmal die Frage, hätten auch wir das sein können? Auch wir hätten das sein können. Und mich hat damals sehr beeindruckt, dass Ignaz Bubis, den Sie, glaube ich, sehr gut und sehr lange kennen und auch wahrscheinlich so als eine Art Mentor verstanden haben, schnurstracks dorthin gefahren ist, nach Solingen, und die Solidarität dort gezeigt hat. Und ich fand das unheimlich beeindruckend, diese Anteilnahme, diese Solidarität auch der deutschen Mehrheitsgesellschaft zu zeigen, wie wichtig der Kampf für Menschlichkeit und gegen Hass und Rassismus ist, und zwar unabhängig davon, gegen wen er sich wendet, und zu zeigen, das geht uns alle an, auch wenn die Juden keine Opfer sind.
Aber gucken Sie, Bubis und ich waren die einzigen, die nach Hoyerswerda gefahren sind. Sie erinnern sich, Mölln, Solingen, Rostock, Hoyerswerda. Und zu dieser Zeit war kein einziger Politiker bereit, dorthin zu fahren. Alle Parteien, also Spitzenpolitiker, und Biedenkopf, der damals Ministerpräsident war, hat uns nicht mal begleitet. Und ich erinnere mich an diese Pressekonferenz, wo dann ein ehrenamtlicher Stadtrat uns dann angebrüllt hat und gesagt, geht doch nach Israel. Die Solidarität, wie Sie sie nennen, zwischen den Aktivitäten, die Ignaz Bubis und ich, aber ich glaube auch Josef Schuster immer wieder zeigt, ist der Versuch, deutlich zu machen, ja, es gibt eine ganz bestimmte diskriminierte Gruppe, die angegriffen wird. Aber wenn man es mal so erzählt, jüdische Menschen, schwule Menschen, queere Menschen, schwarze Menschen, weibliche Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund, ist ein Wort immer in all diesen Begriffen, das ist Mensch. Und das ist unser Versprechen, das wir uns gegeben haben. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und bei aller Empathie, die nötig ist, ja, ist gleichzeitig aber auch das Rationale nötig. Und das bedeutet, dass Politik in allen Möglichkeiten, die es hat, diese Würde des Menschen, die unantastbar ist, auch schützt. Und das bedeutet wiederum, dass wenn Menschen, andere Menschen mit Hass verbal belegen, das ist kein Kavaliersdelikt. Hass ist auch keine Meinung, wenn sie allgemein ausgesprochen wird, sondern sie ist ein Vergehen, ein Verbrechen. Es ist pure Gewalt, von der wir reden. Und wenn die Gewalt dann tatsächlich gewalttätig wird, erst recht. Die meisten Anzeigen, ob das jetzt Ihre Beispiele sind, meine oder von anderen, die diskriminiert werden, werden von den Staatsanwaltschaften seit Jahrzehnten kaum beachtet. Jetzt gibt es eine höhere Sensibilisierung. In den Gerichten wurde es kaum verhandelt. Ich erinnere mich, als es um die Menschen gab, die sich angeklebt haben, die letzte Generation, da war der Staat in der Lage, innerhalb von 3 Monaten rechtsstaatlich Urteile abzugeben. Aber bei all den Demonstrationen, die wir letztes Jahr am 7. Oktober gesehen haben, von welcher Seite auch immer, sind diese Verfahren lange und früher waren sie noch länger. Das heißt, wir brauchen einerseits das Recht und die Polizei und es leuchtet mir immer noch nicht ein, warum ein Slogan from the river to the sea, was nichts anderes bedeutet, die Vernichtung des Staates Israel und seiner Bürgerinnen, skandiert werden kann. Und es dauert so furchtbar lange, bis die Polizei dann wirklich eingreift und die Demo auflöst. Wir müssen aber auch aufhören, dass wir uns gegenseitig die Schuld zuweisen, wer denn diese Gruppen sind. Sehen Sie, für mich bei der Würde des Menschen ist unantastbar, ist es mir ehrlich gesagt völlig egal, ob der, der das tut, Ahmed heißt oder ob er Weidel heißt. Und wenn die AfD der Meinung ist, man solle alle ausweisen, auch deutsche Staatsbürger, die nicht auf dem Boden des Grundgesetzes ist, dann kann Herr Höcke gleich mitfahren. Und die Thematik, von der wir reden, ist, was ist uns allen? Und ich glaube, das ist die Diskussion, die wir lange nicht mehr geführt haben. Und das ist die Diskussion der zweiten Aufklärung des 21. Jahrhunderts. Was sind uns diese Rechte aus dem Grundgesetz und vor allen Dingen die Menschenrechte eigentlich heute noch wert? Und sind wir bereit, dafür Energie, Kraft, ja, auch Verteidigung einzusetzen, wenn sie angegriffen wird? Und da haben wir insgesamt, finde ich, eine Gelassenheit, die den Realitäten überhaupt nicht mehr entspricht. Ich sage es noch einmal, wenn eine Partei, die bestimmen will, dass einige niemand sind, eines Tages exekutive Macht bekommt, wir sehen das in Ungarn, wir haben es bei Trump gesehen, wir sehen es in Italien, dann werden die bestimmen, wer ein Niemand ist. Ich meine, wir Juden sind dann schnell erledigt. Vielleicht sind es dann die Brillenträger. Will man in einem autoritären Land leben oder in einem demokratischen Land? Will man Kooperation oder Konfrontation? Will man miteinander bei allen Unterschieden die Unterschiede wollen oder will man sie zerstören? Hat man Angst vor der Vielfalt der Menschen? Ich habe keine Angst vor ihr. Wenn, dann habe ich Angst vor der Einfalt der Menschen. Und all diese Fragen müssen wir übrigens auch Sie als Berufspolitiker in einer wichtigen Partei neben all den Fragen, die wir haben, und das ist die Umwelt, das Klima, das ist das Digitale, ja, es ist das Geostrategische, aber alles, worüber wir reden, reden wir entweder auf dem Boden einer Demokratie oder eines zukünftigen autoritären Staates. Und dass das nicht in den tiefen Mittelpunkt aller Debatten hinzugenommen wurde und immer noch nicht wird, ist ein Problem nicht nur für jüdische Menschen, sondern ich glaube für alle Menschen in diesem Land.
Den Punkt will ich gern aufgreifen und Ihnen absolut beipflichten. Das sehe ich genau wie Sie und merke auch in der öffentlichen Diskussion, wie einseitig wir gerne sprechen. Es wird immer erstmal geschaut, nicht von allen und nicht immer, aber in vielen Fällen, gerade wenn man sich Debattenniveaus auf Social Media und anderswo anschaut, wo kam der Täter, die Täterin her? Und entweder sind die einen besonders laut oder die anderen besonders laut, weil es halt jeweils in die persönliche Story reinpasst. Aber ich glaube, eine Demokratie muss ja den Anspruch haben, dass wenn Menschen unsicher sind, angegriffen werden, verbal und zu den Staatsanwaltschaften und die Arbeit komme ich auch gleich nochmal, die Sie angesprochen haben, oder eben aber auch physisch, dass es dann egal ist, wo die Täterinnen und Täter herkommen, sondern dass man dann mit voller Konsequenz auch dagegen vorgehen muss. Und da ist natürlich Islamismus und radikale islamistische Milieus genauso gefährlich. Genauso gefährlich wie die Rechtsextremen und drohende autoritäre Regime. Ich wollte das genauso zusammenfassen. Und jetzt komme ich zu Ihrem Buch, Herr Friedmann, was Sie, glaube ich, im letzten Jahr veröffentlicht haben. Da stehen unheimlich viele auch inspirierende Dinge drin. Auch manche, die den Finger richtig in die Wunde legen, wo auch Berufspolitiker wie ich, Sie haben es gerade gesagt, dann auch aufgerüttelt werden. Das wollen Sie ja auch. Sie wollen uns ja nicht schonen, sondern Sie wollen aufrütteln.
Und ich zitiere mal.
Selbstverständlich konstruktiv, darum geht es ja auch. Und ich greife mal eine Passage raus. Da schreiben Sie im Buch Schlaraffenland abgebrannt. Im Schlaraffenland drohte ein fundamentales Missverständnis, dass Demokratie und ihre Strukturen selbstverständlicher Dienstleister für Freiheit, für Selbstbestimmung, für ein gutes Leben in Sicherheit, in Frieden und Wohlstand seien, dass Demokratie auch Arbeit macht, dass es anstrengend sein könnte, Engagement verlangt. Damit wollten die Schlaraffen wenig zu tun haben. Sie fühlten sich in den letzten Jahren oft belästigt, wenn der Staat, wenn die Demokratie anklopfte und sie daran erinnerte, mitzuwirken. Ich glaube, Herr Friedmann, diese Sätze, die wollen und sollen wachrütteln und sie wollen eben auch sagen, dass nicht nur die Gefahr von den eben von uns beschriebenen extremistischen Rändern ausgeht, sondern eben von auch einer gewissen Behäbigkeit und Bequemlichkeit in der Mitte. Und jetzt können wir als Staat natürlich einiges machen. Deswegen stimmt meine Aussage von ganz Beginn nicht ganz. Als ich sagte, wir reden heute gar nicht so viel über Geld. Ich will es nicht vertiefen, aber dass wir Strukturen stärken müssen. Und zwar bei der Präventionsarbeit in den Schulen bis hin zu den Repressionswegen, dass wir in Polizei investieren, dass Staatsanwaltschaften gut ausgestattet sind, dass wir auch in Baden-Württemberg unseren Antisemitismusbeauftragten weiter unterstützen. Aber die Frage ist ja, was geschieht in der Breite auch der Gesellschaft? Schaffen wir es alleine durch diese Strukturreform, dass diese Bequemlichkeit in der Mitte wach wird? Oder wie kriegen wir auch mehr Motivation dorthin, dass sich Menschen genau für diese Demokratie, und da geht es genau, wie Sie sagen, glaube ich, nicht nur um den Kampf gegen Antisemitismus, sondern viele, viele andere Themen, die uns in der Breite beschäftigen, die mit Zumutungen, mit Veränderungsnotwendigkeiten verbunden sind, die für Politiker auch nicht so sexy sind, sie ans Volk zu bringen. Aber wie kommen wir dahin, auch dass die Menschen dahin wieder zu bewegen? Weil ich glaube, das ist auch die Erfahrung, die meine Partei gerade macht mit, wie soll ich sagen, Untergangsszenarien, mit Dystopie. Ihr müsst euch ändern, sonst geht morgen die Welt unter. Damit bewegt man ja auch nicht unbedingt Menschen, sondern im Zweifelsfall ziehen sie sich zurück und sagen, ich habe jetzt noch ein gutes Leben und habe mit all dem irgendwie nichts mehr zu tun. Da frage ich Sie, auch den Publizisten, der weiß ja auch, was Worte ausrichten können, auch im positiven Sinne. Wie schaffen wir das, dass Menschen sich auch für diese Demokratie und diese Bequemlichkeit in der Mitte wieder stärker engagieren, um den Herausforderungen, die wir haben, auch gerecht zu werden?
Sie treffen da einen sehr wichtigen Punkt. Eine Demokratie wird aus mehreren strukturellen, aber auch dynamischen Prozessen gefährdet. Das Erste, Sie sagten an den Rändern, die AfD ist nicht mehr am Rand. Die AfD war übrigens nie am Rand, sondern sie war immer außerhalb des Randes. Aber die Wähler und Wählerinnen haben die Themen der AfD bestätigt. Und wie kommen diese Wähler und Wählerinnen auch aus der Mitte und nicht nur vom Rand? Das ist Punkt eins. Punkt zwei, wenn die Demokratie angegriffen wird, und sie wird immer angegriffen, weil sie ist die jüngste, unglaublichste Erfindung des Menschen. Sie ist wenige Mikrosekunden auf dieser Welt. Aufklärung, Revolution, Menschenrechte, Humanismus sind Gedanken, die in dieser Menschenwelt ganz jung sind, embryonal noch sind. Sie werden übrigens nicht mal in 10% der Welt heute gelebt. Und in der Bundesrepublik 70, 80 Jahre und die Menschen aus der ehemaligen DDR seit 35 Jahren. Es ist also eine von der Evolution sehr ungewohnte Form, miteinander umzugehen. Die Aufklärung macht ja nicht nur das Thema der Freiheit auf, sondern der Gleichheit. Alle Menschen sind gleich. Und das ist für alle, die Macht haben, eine Zumutung. Denn das bedeutet, dass die Macht, ökonomische Macht, politische Macht, klerikale Macht, alle Macht müssen jetzt den Kuchen aufteilen. Weil alle haben ein Recht auf dieses Kuchen, auf diesen Kuchen, weil wir ja alle gleich sind. Und die Menschenrechte machen ja etwas, was wiederum eine Zumutung ist. Nicht mehr du, ein Parlament, eine Gruppe beschließt, dass auch ich ein Mensch sein kann, sondern es ist allen Menschen entzogen, andere Menschen ihr Menschsein anzuerkennen oder abzuerkennen. Ich habe, wie Hannah Arendt es sagt, das Recht, Rechte zu haben. Niemand kann mir mehr das Menschsein absprechen. Das ist die Idee der Menschenrechte. Und das ist eine Herausforderung, die an sich schon bereits eine Anstrengung ist, weil sie zu tun hat mit Machtverschiebungen, sie hat mit Partizipationsverschiebungen zu tun. Darunter leiden Frauen, die ja nun wirklich keine Minderheit sind bis heute, wie wir sehen, weil Männer auch diesen Kuchen ungern teilen möchten, jedenfalls viele. Immer mehr haben etwas verstanden, aber das sind ja ganze Anfänge erst, von denen wir reden. So, und dass das angegriffen wird, dass das vor allem die Diktaturen stört und autoritäre und reaktionäre Gruppen und Mächte, das ist jetzt nicht besonders klug und überraschend. Und übrigens, Präsident Xi aus China und Präsident Putin aus Russland haben in einer Fernsehansprache übrigens gemeinsam vor ein paar Monaten gesagt, das 21. Jahrhundert wird das Jahrhundert der Autokratien und der Zusammenbruch der Demokratien. Das ist das eine. Wenn das zusammenfällt mit einer Müdigkeit, Gleichgültigkeit oder Beliebigkeit derjenigen, die aus diesen, wie wir immer sagen, 70% kommen, dann wird es ernst. Also eine engagierte Zerstörungsgruppe und eine unsichere Verteidigungsgruppe wird immer zugunsten derjenigen, die sicher sind, die aggressiv sind, die gewalttätig sind, Mehrheiten schaffen und wenn nicht demokratisch, dann durch Gewalt. Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht. Ich bin jetzt 68 Jahre alt. Meine Eltern haben den Holocaust überlebt. Sie wissen, was Diktatur bis zur Shoah war. Ich verstehe nicht, warum Menschen und auch junge Menschen diese Freiheit nicht auspacken und genießen. Ich bin nicht bereit zu akzeptieren, dass Leute sagen, dass auch Diktaturen Vorteile haben. Die schlechteste Demokratie ist mir lieber als die beste Diktatur. Weil selbst in der schlechtesten Demokratie kann ich sagen, Herr Scholz ist ein schlechter Kanzler und überlebe, währenddessen ich in der Diktatur sterbe. Ich kann nicht verstehen, dass wir nicht auspacken die Möglichkeiten, die nur in der Demokratie gegeben ist, dass wir gestalten, dass wir selbstbestimmt sind. Das mag Konflikte und Streit und Anstrengung hervorrufen, aber es ist gleichzeitig doch das, wovon der Mensch träumt, dass er so weit wie möglich zu sich kommt. Dazu gehören natürlich auch Menschen, die das alles nicht schaffen. Und auch das gehört zur Menschenwürde, dass wir Menschen, die aus ökonomischen Gründen oder aus gesundheitlichen Gründen das alles nicht können, unterstützen. Es gibt keine Menschenwürde, wenn ein Teil der Bevölkerung in Armut vegetiert und der Rest so tut, als ob er das übersieht. Aber all das, Gerechtigkeit, Freiheit, Gleichheit, Kunstfreiheit, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit gibt es nur in dieser Demokratie. Sie ist fehlerhaft. Aber auch nur die Demokratie macht es möglich, dass Sie und ich und alle über diese Fehler streiten. Und diese Demokratie hat auch oft Fehlentscheidungen getroffen. Aber auch das, sie ist in der Lage, sie zu reflektieren, sie zu korrigieren. Wenn dieses Lustgefühl, dieses aber auch Prinzip des Sinnes des Lebens eines Menschen von nicht mehr genug Menschen nicht nur anerkannt, nicht nur gewürdigt, sondern wie man in Englisch sagen würde, appreciate wird, dann löscht sich diese Idee von sich selbst. Nur Demokraten und Demokratinnen, also Menschen, sind am Ende der Sauerstoff dieser Idee. Wenn sie daran nicht mehr glauben, wenn sie den Sauerstoff nicht mehr reinfüllen, dann wird der Ballon zusammenbrechen. Und deswegen fordere ich ja, und das sage ich schon auch an die Parteien, die ja die Willensbildung auch mitbetreiben, dass wir uns ehrlich machen, und dass wir anfangen zu diskutieren, wollen wir Demokratie? Wie wollen wir sie? Wie übersetzen wir sie ins 21. Jahrhundert? Ich bin nicht einverstanden damit, dass wir Kinder unter 15 Jahre hinnehmen, 60% von ihnen, die TikTok als einziges Informationsmaterial bekommen. Die größte Propagandamaschine, die es je gab, beeinflusst die Kinder, die statt Wahrheit und Tatsachen Lügen als Tatsachen lernen. Jetzt nehmen wir doch nur an, die Hälfte davon emanzipiert sich davon, aber dann bleibt noch die Hälfte. Dann bedeutet das in 10, 15 Jahren, dass ein Drittel dann der Erwachsenen unter Lügen ihre Entscheidungen treffen. Und dass eine Debattenkultur in einem Raum, wo Leute glauben, dass die Lügen Tatsachen sind, andere dabei wissen, dass die Lügen Lügen sind, da nicht mehr in der Lage sein werden, zu reflektieren, miteinander zu kommunizieren. Und wir sind nicht in der Lage, solch eine Propagandaschleuder, die aus China kommt, zu regulieren. Sind wir hilflos? Wir sind es nicht. Aber wir müssen ja auch bei solchen sehr globalen Fragen sehr viel aktiver, so übrigens wie im Pressegesetz, so übrigens wie bei allen Fragen, wo wir immer auch festgestellt haben, dass die Meinungsfreiheit dort ihre Grenze hat, wo beispielsweise die Würde des Menschen angetastet wird. Und in TikTok und in sozialen Medien wird sie dauernd angetastet. Wir müssen uns wieder anstrengen und kreativ werden und uns überlegen, was können wir dagegen tun? Und da gibt es viele Fragen, wo wir uns nicht genug anstrengen. Aber, und darum nochmal zur Demokratie. In der Demokratie können Millionen Menschen nachdenken und sie können sich auch gegenseitig befruchten und sie können sich konstruktiv auseinandersetzen. Und eine konstruktive Kritik ist immer eine Kritik, die nach vorne geführt hat. Sie können auch, wie die Wissenschaft der Demokratie, immer mit Error and Trial arbeiten. Niemand behauptet in der Demokratie, die ewige Wahrheit zu kennen. Wenn wir das doch nur alles tun würden, dann würden wir, davon bin ich überzeugt, auch beim Thema der Diskriminierungen von Menschen weitaus weiter sein, als wir sind. Wir sind zurückgefallen in die Vergangenheit. Wir sollten in die Zukunft gehen.
Ein leidenschaftliches Plädoyer für die Stärke der Demokratie, auch wenn sie fehlbar ist. Aber ich glaube, der große Vorteil ist, dass sie sich eben selbst korrigiert, um den Fehler von gestern, morgen vielleicht nicht zu wiederholen, damit die Zukunft besser, stärker ist. Aber Sie weisen eben darauf hin, dass diese Demokratie auch verletzbar ist, dass auch die destruktiven Möglichkeiten von Social Media ihren negativen Beitrag dazu leisten und dass wir eben aufstehen müssen, kämpfen müssen für diese Demokratie. Herr Friedmann, zu Schluss möchte ich einfach noch mal drauf sprechen kommen, weil es wäre komisch, nicht darüber zu sprechen. Wie gesagt, wir machen Landespolitik, Außenpolitik, das übersteigt sozusagen auch meine intellektuellen Fähigkeiten mit Steuern,
aber
Haushalt,
nicht die von Frau Finanzen. Wagenknecht. Nicht die von Frau Wagenknecht.
Meine Haushalt, Steuern, Finanzen, damit kenne ich mich aus. Und natürlich wir als Baden-Württemberger mit vielen Nachbarländern um uns herum sind immer auch im internationalen Kontext unterwegs. Ich würde mir aber anmaßen zu sagen, ich hätte die Lösung und Vorstellungen, wie man den Konflikt im Nahen Osten lösen kann. Was ich natürlich verstehe, ist, dass Israel sich verteidigen muss gegen diesen barbarischen Angriff des Irans. Denn der Iran hat es ja nicht einmal versucht, irgendwie zu verheimlichen, sondern immer offiziell auch kundgetan, man wolle dieses Land von der Landkarte tilgen. Also wir dürfen nicht überrascht sein, sondern jeder weiß, was die vorhaben. Und es ist trotzdem so, wenn man die Nachrichtenlage verfolgt und auch sieht, auch diese Schicksale, ich meine, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, da gehen Menschen in Israel einfach mal so, wie wenn wir in den Keller gehen, um aus der Speisekammer etwas zu holen, gehen die Menschen dort fast routiniert in den Keller, um sich vor Bomben in Sicherheit zu bringen. Das ist einfach Teil des Lebens des alltäglichen dort, und das ist ja für uns nahezu unvorstellbar, und diese Bilder, die berühren mich unheimlich, wenn man sie auf Social Media sieht, und gleichzeitig bin ich auch etwas plan- und ratlos. Wie soll das eigentlich weitergehen? Wie soll das enden? Und aufgrund der aktuellen Lage würde mich einfach interessieren, wie Sie aktuell nach Israel schauen in diesem Konflikt und ob Sie Wege sehen, der uns Hoffnung machen kann.
Also ich will in dem Zusammenhang aber auch sagen, jeder Mensch, der in diesem Konflikt fliehen muss, leidet und stirbt, auch Palästinenser oder Libanesen haben meine volle Empathie und meine selbe Trauer. Aber man muss wissen, dass die Hamas und die Hisbollah diese Menschen letztendlich missbraucht hat, und zwar seit Jahren. Ich will mal ein paar Splittergedanken einführen zu Ihrer Frage. Als Iran jetzt angegriffen hat, haben auch die Jordanier mit Abwehrraketen den Angriff abgewehrt. Das hat es so noch nicht gegeben. Israel hat mittlerweile diplomatische Beziehungen mit mehreren arabischen Ländern, unter anderem die Vereinigten Arabischen Emirate, mit wo Dubai dabei ist. Und kurz bevor selbst das Hardcore-Land Saudi-Arabien bereit war, diplomatische Beziehungen aufzunehmen, das Ganze läuft über die internationale Überschrift Abraham's Accord. Da beginnt die Hamas, die destruktive, mörderische Arbeit, von der wir sprechen. Wenn man die Konflikte der letzten Jahrzehnte gesehen hat, dann hat man immer gewusst, entweder arabische Armeen sind eingestiegen, aber die Polemik und die Rhetorik war extrem laut. Wir hören aus den arabischen Ländern wenig von dieser extremen Polemik. Und wir sehen, dass die Friedensbedingungen und die diplomatischen Beziehungen halten. Warum? Die arabischen Länder haben so wie Israel kein Interesse an einem imperialistischen Iran, der den islamistischen Staat will, der den Religionsstaat will, der die Scharia will. Wir müssen uns doch nur daran erinnern, und man muss leider wieder daran erinnern, dass vor 2 Jahren zigtausende Menschen demonstriert haben, zu Recht, auch in Deutschland, für die Frauenrechte. Wir müssen doch nur daran erinnern, dass in Iran Menschen verschwinden. Sie sprachen übrigens über die Türkei. Erdogan ist ein Hetzer gegen Juden und Israel und manipuliert damit auch viele Deutsche, junge Menschen, deren Großeltern oder Urgroßeltern aus der Türkei gekommen sind. Das heißt, die arabischen Länder wollen diese radikalisierteste Form eines Staates, der ein Gottesstaat ist, eigentlich nicht mehr so fortsetzen, wie der Iran es durch seine Führung auch in Afghanistan zu sehen vorhat. Der Iran bedroht übrigens direkt Saudi-Arabien. Es gibt leider einen furchtbaren Ersatzkrieg im Jemen, wo Saudi-Arabien und Iran kämpfen und die Zivilbevölkerung sehr, sehr viel mehr Opfer bringen musste als leider auch in den Palästinensergebieten. Das heißt, dieser geostrategische Konflikt ist so viel komplizierter, als wir das wahrnehmen. Man darf nicht vergessen, in Syrien ist Russland. Assad war der Massenschlächter der eigenen Bevölkerung. In Syrien ist aber auch Türkei engagiert. Auch hier sehen Sie, der Nahe Osten ist wirklich sehr nah. Schließlich muss man aber auch wissen, dass der Iran kein arabisches Land ist, wie viele missverstehen. Der Iran will die Herrschaft über die muslimische Welt repräsentieren. Noch vor wenigen Jahrzehnten war das die Aufgabe Ägyptens. Und seitdem gibt es ein großes Vakuum. All diese Fragen spielen eine Rolle und werden gespielt auf den Rücken der Palästinenser. Sehen Sie, vergessen wir einen Augenblick Israel. Israel ist der Teufel, Israel ist an allem schuld. Aber warum müssen eigentlich diese armen Menschen Palästinenser seit Jahrzehnten in Slums leben? Warum haben die reichen arabischen Länder nicht ein Dubai 2 für sie gebaut, unabhängig von Israel, mit Schulen, mit Krankenhäusern? Und dann wird man schon weitersehen, weil leider auch die Palästinenser immer schon ein Spielball auch der arabischen Länder waren und es ihnen relativ egal war, wie es ihnen ging. Und dann muss man daran erinnern, und Sie sehen es ja jetzt wiederum an sowas wie Hisbollah und die Hamas. Das sind eigentlich, oder man muss es differenzieren. 2005 war noch Israel eine Besatzungsmacht in Gaza. Israel zieht sich aber zurück. Israel ist nicht seit 2005 eine Besatzungsmacht. Die Hamas kommt, wird einmal gewählt und nie wieder gewählt. Und bildet dort eine militärisch arrogante und sehr autoritäre Macht. Die Hisbollah ist eine Macht in einem souveränen Land. Der Libanon ist ein souveränes Land und wird besetzt von 70.000 Söldnern mit 250.000 Raketen, die ja nicht nur eine Macht gegen Israel darstellen, sondern im eigenen Land. All diese Fragen in ihrer Komplexität wenigstens einmal zu bedenken, würde helfen, um das Schwarz-Weiß-Denken, das wir in Deutschland haben, Israel ist pfui, Palästinenser sind super, ein bisschen zu durchbrechen, wenn man auch weiß, dass diese Institutionen, auch palästinensische Terrororganisationen, existieren. Wo kommt aber die Hoffnung? Die Hoffnung kommt, dass es mittlerweile Interessen gibt. Und das ist in Außenpolitik und Geostrategie immer das Beste. Die Moral wird einmal erzählt und vergessen. Es gibt Interessen vieler arabischer Länder und Israels, die identisch sind. Erstens Sicherheit, zweitens kein Terror zuzulassen und drittens ökonomische Zusammenarbeit. Wenn es möglich sein wird, und jetzt sind wir wieder bei Politik und Regierung, ob es die Regierung Netanyahu schafft, ich bezweifle das. Aber ich bin sicher, dass es eine Regierung irgendwann und sehr bald auch geben wird, wo alle, sowohl die israelische Seite als auch die arabische Seite, die bisher, ich muss es sagen, erstaunlich, erstaunlich kooperativ war, was die Interessen Israels angeht, mit Hilfe von anderen Weltmächten eine mögliche, wenn schon nicht Friedensoption im Nahen Osten, aber die Beendigung des alltäglichen Gewaltmomentums und der Gewaltspirale verhandeln werden. Nur, jedes Land kann sich wehren. Auch Israel muss sich wehren. Israel, und Sie haben es ja gesagt, ist ein Land, das vom Iran vernichtet werden will. Israel kann sich deswegen nur einmal leisten, diesen Krieg zu verlieren. Das bedeutet die Auslöschung. Und deswegen ist sich dagegen zu wehren eine völkerrechtlich und menschlich notwendige Maßnahme. Und ich kenne sehr viele Soldaten, die in der israelischen Armee sind, auch junge Menschen, schon seit Jahren und Jahrzehnten. Ich kenne kaum welche, die nicht aus diesen Kriegen zurückgekommen waren und verzweifelt waren. Mir haben Terroristen sehr oft gesagt, ihr liebt das Leben. Das ist eure Schwäche. Ich habe lieber diese Schwäche als die Gleichgültigkeit der Mörder.
Herr Friedmann, ich möchte mich bei Ihnen bedanken für ein offenes Gespräch, für ein schonungsloses Gespräch, aber auch für eines, wo Sie immer wieder auf Wege aufzeigen, die Hoffnung machen. Ganz lieben Dank für Ihre Zeit. Alles Gute.
Ich danke Ihnen.
Cashflow ist ein Podcast des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg.